In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Hyssopbüschel tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine Schuld ganz aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen.
Ich bin Manuel, aber ich glaube, ihr kennt mich alle, deswegen brauche ich mich nicht weiter vorstellen. Wir sind wieder zurück in der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und wieder geht es drunter und drüber. Sex und Crime, verbotene Liebe, Schuld und Sühne, das ist der Stoff, aus dem Serien gemacht sind. Diese Dinge gibt es im Film, aber sie gibt es auch im wahren Leben. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass auch die Bibel voll solcher Geschichten ist. Es gibt gute und es gibt schlechte Zeiten. Vor 2 Wochen hat Tobias gepredigt und da ging es um eine richtig, richtig schlechte Zeit. Der Autor des Psalms vor 2 Wochen, Psalm 137 war das, der hat richtig krasse Ungerechtigkeiten erlebt. Er hat menschenverachtende Kriegsverbrechen selbst miterleben müssen, hat das ansehen müssen. Und wir haben uns angeschaut, wie kann man im Anblick dieser himmelschreienden Ungerechtigkeiten und diesem ganzen Zorn, den er im Herzen hatte, auf diese Übeltäter, wie kann er in dieser Situation zu Gott kommen, Gott begegnen und Hilfe bei Gott finden? Richtig schlimme Zeit. Und wir haben heute wieder eine schlimme Zeit, aber diesmal ist es genau andersrum. Der Psalmautor, das ist diesmal David, war ein König in Israel, der erleidet keine Ungerechtigkeiten, sondern er ist selbst verwickelt in Sex and Crime. David, so viel sollte man vielleicht über ihn wissen, das war ein ganz gerechter, aufrichtiger König, ein sehr, sehr gottesfürchtiger König, der ist mit Gott wirklich durch alle Höhen und Tiefen gegangen. Er wurde selbst von Gott durch den Propheten Samuel zum König auserwählt und gekürt. Und er hat sehr, sehr viel mit Gott erlebt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte David und Goliath. Er besiegt diesen riesigen Philister-Soldaten mit Gottes Hilfe. Vielleicht kennt ihr die Geschichten, wo Saul ihm nachstellt, wo Saul ihn verfolgt, ihn töten will und es gelingt ihm zu überleben mit Gottes Hilfe. Er hat sehr, sehr viel erlebt und er hat darüber auch sehr, sehr viele Lieder und Gebete und Psalmen eben geschrieben, aus denen echt hervorgeht, dass er eine ganz, ganz vertraute Beziehung zu Gott hat. Was hat also dieser König David, der so fromm, so gerecht ist, mit Sex and Crime am Hut? Das wollen wir uns in einem kurzen Ausschnitt in einem Film anschauen. Ihr habt es gesehen, David lädt große, große Schuld und Schande auf sich. Er sieht Bathseba, die Frau seines Soldaten Uriah, beim Baden und er lässt sie zu sich holen und bricht mit ihr die Ehe. Und auf Ehebruch stand damals die Todesstrafe. Dann wird Bathseba schwanger und David versucht, noch eins zurück bitte, genau, dann wird Bathseba schwanger und David versucht, diese ganze Sache zu vertuschen, indem er dann Uriah von der Front holen lässt und Uriah überreden möchte, mit seiner Frau zu schlafen, dass irgendwie das irgendwie noch so aussehen könnte, als wäre das Kind doch von ihm. Das klappt aber nicht, weil dieser Soldat Uriah sehr, sehr loyal zu David und zu seinen Leuten steht. Und dann fasst er diesen Plan, ihn umzubringen. Also ein weiteres Vergehen, auf das damals die Todesstrafe stand. Der von Gott auserwählte König, der Mann, der in der Bibel auch der Mann nach Gottes Herzen genannt wird, der so viel Eifer für Gott hat, der so eine vertraute Beziehung zu Gott hat, der bricht aufs Härteste die Gesetze Gottes und lädt große Schuld auf sich. Ob David sich schon vorher seiner Schuld bewusst war, das wissen wir nicht, aber der Prophet Nathan, den ihr auch gerade gesehen habt, das kennen wir jetzt die nächste Szene, der kommt zu David und malt ihm seine Schuld vor Augen. Und David zerbricht fast an dieser Schuld. Hier wirkt er noch nicht so sehr reuig, aber ein bisschen später zerbricht David fast an dieser Schuld. Gott selber durch den Propheten malt sie ihm sehr, sehr stark vor Augen. David schreibt in dem Psalm, dass er ein zerbrochenes, ein verzweifeltes Herz hat. Er hat gegen Gott gesündigt und das macht ihn richtig, richtig fertig. David erlebt eine seiner schwierigsten Zeiten, obwohl er schon richtig schwere Zeiten erlebt hat. Aber schon der bekannte Schriftsteller Oscar Wilde, ich weiß nicht, ob es manchen Begriff ist, der drückt es so aus: Schicksalsschläge lassen sich ertragen. Sie kommen von außen und sind zufällig. Aber an eigener Schuld zu leiden, das ist der Stachel des Lebens. Und so von Schuld zermürbt, bricht es aus David sofort hervor. Keine Einleitung in seinem Psalm. Es sagt sofort: Sei mir gnädig, o Gott. Ihr habt es auch im Programmblatt stehen. Sei mir gnädig, o Gott. Du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Keine lobende Einleitung erstmal. Ach Gott, schön dich zu loben, dich zu kennen. David kommt sofort zur Sache. Es brennt ihm auf der Seele. Seine Schuld. So wie David gehen aber die wenigsten Menschen mit ihrer Schuld um. Wie gehst du mit Schuld in deinem Leben um? Das ist jetzt keine rhetorische Frage, sondern ich möchte dich einfach kurz mal bitten, dir einen Moment Zeit zu nehmen, ich gebe dir diesen Moment auch, und drüber nachzudenken, vielleicht an eine Situation, wo du schuldig geworden bist in deinem Leben und dann drüber nachzudenken, wie du mit dieser Schuld denn umgegangen bist. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Wege, mit Schuld umzugehen. Manche Menschen schaffen es erst gar nicht, sich die eigene Schuld überhaupt einzugestehen. Andere reden ihre Schuld vielleicht klein. Ah ja, ja, so schlimm war es ja gar nicht. Kann ja jedem mal passieren. Manche machen sich auch richtig einen Kopf drum. Die können ihre Schuld gar nicht mehr loslassen, erleben schlaflose Nächte, was weiß ich, bis hin, dass sie zum Therapeuten gehen müssen, um irgendwie damit klarzukommen. Manche versuchen auch irgendwie selbst für ihre Schuld zu büßen, indem sie sich selbst keine Freude mehr gönnen, indem sie selbst einfach immer sich schlecht und schuldig fühlen. Manche machen vielleicht gar nichts, lassen Gras über die Sache wachsen und leben einfach irgendwie weiter. Die wenigsten Menschen gehen mit ihrer Schuld zu Gott. Die wenigsten Menschen wenden sich mit ihrer Schuld direkt an Gott. Aber ich glaube, dass das genau das ist, was wirklich richtig wäre und vielleicht ist es so, ist eine steile These, vielleicht das Einzige, ich glaube daran, dass uns in solchen schlechten Zeiten, wo uns Schuld belastet, helfen kann, ist die Begegnung mit Gott. Und David macht es vor. Ich möchte von David lernen und ich möchte euch einladen, mit mir in diesen Psalm reinzuschauen, wie David Gott begegnet, nachdem er so richtig große Scheiße gebaut hat und an seiner Schuld leidet. Wie betet David in dieser Situation? Wir haben nicht die Zeit, den ganzen Psalm anzuschauen. Ihr habt ihn nicht mal, ihr habt ihn auch nur ausschnittsweise gehört. Der geht noch weiter. Aber in diesen 14 ersten Versen, die ihr auch im Programmblatt habt, habe ich 4 elementare Dinge gefunden. Und ich glaube, diese Dinge, die sind richtig hart. Richtig hart. Aber diese Dinge sind das einzige, der einzige Weg, wie wir mit dieser Schuld klarkommen können. Und diese 4 Dinge sind: erstens die eigene Schuld erkennen, zweitens die Schuld bekennen, drittens die Bitte um Vergebung und viertens die Bitte um Freude. Wir können mal zum ersten Punkt gehen. Schuld erkennen. David schreibt in Vers 5 und 6, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Ich habe in meinem Leben mit Gott eine sehr, sehr wichtige Sache für mich gelernt und ich möchte gern mit euch teilen. Nämlich, meine eigene Schuld ist größer, als ich denke. Und ich glaube auch, dass deine eigene Schuld größer ist, als du denkst. Es liegt in unserer menschlichen Natur, dass wir nicht schuldig sein wollen. Wir wollen die Schuld, wenn sie irgendwie uns trifft, von uns schieben. Und wenn das nicht möglich ist, weil es vielleicht keinen anderen gibt, auf den wir sie schieben könnten, dann versuchen wir, die Schuld eben kleinzureden. Wir wollen nicht schuldig sein. Und dieses Schuldkleinreden, ist mir aufgefallen, dass das sogar andere Leute für uns übernehmen. Wenn ich mir einen scheinbar zu großen Kopf um meine Schuld mache, dann sagen andere zu mir, ja, komm, das war nicht so schlimm, du übertreibst doch, du machst Drama draus. Der andere hat es gar nicht so verstanden, wie du das jetzt gesagt hast. Sei mal ganz entspannt, das ist alles gar nicht so schlimm. Vielleicht kennt ihr das, ich selbst sage solche Sachen auch. Wenn Alisa sich einen riesen Kopf macht, wen hat sie verletzt oder so, dann sage ich genau diese gleichen Sätze. Ah, das ist gar nicht so schlimm, der andere hat es bestimmt gar nicht so aufgefasst, du übertreibst da vielleicht, du bist da irgendwie zu empfindlich, ist doch alles okay. Wir reden die Schuld klein. Und es hat einen Grund, denn Schuld zu erkennen und Schuld anzuerkennen ist eine richtig harte und richtig schwierige Sache, die uns fertig macht, so wie es David auch fertig gemacht hat. Und vielleicht geht es dir jetzt genau in diesem Moment so, dass du deine Schuld kleinredest, wenn du David siehst. David, der hat einen Ehebruch begangen. Der wollte es vertuschen, der hat einen Mord begangen. Das sind Strafen, auf die zumindest damals die Todesstrafe gestanden hat. Das sind doch richtig, richtig fette Sünden. Und ich habe sowas nicht gemacht. Ich habe keinen Ehebruch begangen, ich habe keinen umgebracht. Ich habe nichts getan, was die Todesstrafe irgendwie ansatzweise verdient hätte. Und vielleicht redest du deine Schuld klein. Denn Jesus zeigt in seiner berühmtesten Predigt, diese Bergpredigt, dass es nicht allein um die Schwere der Schuld geht, sondern es geht auch um jede kleinste Schuld. Um mal bei Mord und Ehebruch zu bleiben, das aufzugreifen, Jesus sagt in seiner Bergpredigt über Mord, könnt ihr nachlesen in Matthäus 5, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Und zu Ehebruch sagt Jesus, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick nur ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Gott, geht es nicht um diese fetten Verbrechen, Sex and Crime, Vergewaltigung und Totschlag allein, sondern Gott geht es um dein Herz, um deine Motive, um deine Gedanken, um deine Einstellungen. Und Jakobus schreibt dazu im Jakobusbrief in der Bibel, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges kleines Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Das ist starker Tobak, oder? Das ist richtig schwer verdaulich. Unsere Schuld vor Gott ist viel größer, als wir denken. Und durch den Propheten Nathan hält Gott David seine Schuld vor Augen. Und David, was macht er? Er schiebt die Schuld nicht von sich. Er redet die Schuld nicht klein, sondern er erkennt sie. Vers 5. Er erkennt seine eigenen Vergehen. Er nennt sie, wie sie sind, nämlich Sünde. Sünde gegen Gott selbst. Und diese seine Sünden, schreibt er, sind ihm ständig vor Augen. Er anerkennt seine eigene Boshaftigkeit. Und dieses Erkennen, das meint hier keinen rein kognitiven Vorgang, es ist kein totes Wissen um diese begangene Sünde, sondern es ist wirklich ein lebendiges Empfinden. Er leidet unter dieser Sünde. Und es macht ihn richtig fertig. Und nur wer seine eigene Sünde als etwas Bedrohliches erkennt, nur wer diese Bitterkeit der unvergebenen Schuld empfindet und schmeckt, der kann auch diese köstliche Vergebung schmecken. Und David macht uns das vor. Er erkennt seine Schuld und es drückt ihn nieder. Es zerreißt ihn schier vor Verzweiflung. Und wir müssen genauso stark, das ist der erste Schritt, der erste Punkt, wir müssen genauso stark wie David sein und uns unsere eigene Schuld eingestehen, sie erkennen, sie anerkennen als Schuld. Sei unsere Sünde noch so klein, sie ist vollkommen boshaft. Und die Sünde, heißt es in der Bibel, gebiert den Tod. Das sollten wir uns wirklich bitter ernst vor Augen halten. Und ich glaube, dass dieser Schritt, dass es wirklich der aller schwierigste ist. Das ist richtig, richtig hart. Aber wir müssen und wir sollen nicht bei diesem Schritt stehen bleiben. Wir müssen mit unserer Schuld zu Gott gehen. Schauen wir, wie es David macht. Der zweite Punkt, Ralf, du darfst weiterklicken. Schuld bekennen. David schreibt, das bekenne ich, damit umso deutlicher wird. Du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es. Von Geburt an lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn mein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. David bekennt seine Schuld vor Gott. Er sagt, ich bin schuldig, er gesteht seine Taten. Weiter unten im Psalm, habt ihr nicht abgedruckt, da schreibt er, Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Er nennt seine Sünde, seine Schuld beim Wort. Und David geht sogar noch weiter, steht ja hier drin. Er bekennt Gott auch, dass eigentlich sein ganzes Leben schon, seit Geburt an, er Schuld auf sich geladen hat. Sogar seine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit ihm schwanger war. Das Bekennen der Schuld ist ein erster Schritt, um besser mit der Schuld klarzukommen. Das Erkennen macht einen fertig. Und das Bekennen, das sich jemandem mitzuteilen über diese Schuld, das ist der erste Schritt zur Besserung. Wer öfter mal von euch Tatort schaut oder irgendwelche anderen Krimis, der kann es vielleicht nachvollziehen. Viele dieser Mörder in den Tatorten, die brechen irgendwann zusammen und gestehen alles. Natürlich ist es auch so, weil du willst natürlich wissen, warum er das gemacht hat und so. Ist natürlich im Film irgendwie wichtig, dass du es als Zuschauer weißt. Aber dieses ständige Lügen, dieses ständige Heimlichhalten, das macht die Leute fertig. Aber wenn sie dann mit der Sünde ans Licht kommen, mit ihrer Tat ans Licht kommen, dann erzählen sie alles und es wirkt echt so, es befreit sie so richtig. Manche sind richtig gehend froh, wenn die Polizei endlich auf die Schliche kommt, ihnen die Beweise vorlegt und dann können sie sagen, ja, ich hab's gemacht. Seine Taten jemandem zu erzählen, kann so befreiend sein. Wenn wir sündigen, dann begehen wir nicht in erster Linie Straftaten gegen das Gesetz, was wir in Deutschland haben, oder verletzen jemand anderen, sondern in erster Linie werden wir schuldig vor Gott. Und das gilt auch gerade für diese kleinen Sünden, für diese kleine Schuld, die vielleicht niemand anders mitbekommt, wenn man etwa einer Frau hinterher schaut oder schlecht über andere Menschen denkt. Und so dürfen wir, wie David vor Gott gekommen ist und seine Schuld bekannt hat, ebenfalls zu Gott beten und unsere Schuld bekennen. Durch ein Schuldbekenntnis im Tatort kriegen die Täter meist sogar eine geringere Strafe, weil man vielleicht irgendwie Reue gezeigt hat, weil es irgendwie die Wahrscheinlichkeit mindert, dass man zum Wiederholungstäter wird und die Strafe fällt geringer aus. David aber bittet Gott überhaupt nicht um eine Strafminderung, sondern David gibt Gott Recht. Du bist im Recht mit deinem Urteil, dein Richterspruch ist wahr und angemessen. David sieht ein, dass er den Tod verdient hat. Und er bittet Gott nicht um eine Strafminderung. Aber was macht David? Er bittet Gott doch tatsächlich um volle Vergebung seiner Schuld. Das ist der dritte Punkt. Die Bitte um Vergebung. Er schreibt, In den ersten Versen haben wir ja schon gehört, sei mir gnädig, oh Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Hyssopbüschel tut, dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das müsst ihr euch vorstellen. David erkennt seine Schuld und es macht ihn fertig. David bekennt seine Schuld, er sagt aber zu Gott, ich habe die volle Strafe voll verdient. Es gibt keinerlei mildernde Umstände. Ich erkenne, was ich getan habe. Und dann haut er sowas raus. Er bittet Gott, seine Vergehen einfach auszulöschen. Ist das nicht die Mutter aller Dreistigkeit? Ich habe doch vorhin gesagt, vielleicht erinnert ihr euch, ich hoffe es, dass deine eigene Schuld größer ist, als du denkst. Und das ist eine steile These, ich weiß, und das ist sehr schwer verdaulich. Aber ich habe noch eine zweite steile These. Und die ist ebenfalls sehr schwer verdaulich. Nämlich, Gottes Gnade ist ebenfalls größer, als du denkst. Egal wie groß deine Schuld ist, Gottes Gnade ist größer. Gottes Gnade ist größer. Gott hasst das Böse und all das Schlechte, das wir tun. Man könnte sagen, Gott in seiner reinen Heiligkeit, in seiner Güte, in seiner Liebe ist genau das Gegenteil von allem Schlechten, von allem Bösen, von aller Sünde. Und niemand, der Böses tut, kann mit Gott Gemeinschaft haben, mit Gott zusammen sein. Und jeder, der das tut, muss sterben. Die Sünde gebiert den Tod, heißt es. Der Tod, also die Vernichtung des Menschen, ist die gerechte Strafe für seine Sünden. Aber Gott liebt seine Menschen. Er will mit uns zusammen sein. Und deshalb nimmt er die Todesstrafe, die David als völlig gerecht anerkennt, auf sich selbst. Jesus, Gottes Sohn, stirbt für uns am Kreuz. Und darin zeigt sich Gottes Gnade, die größer ist, als wir denken. Gottes Gnade ist größer als die schlimmste Sünde. Gottes Gnade ist größer als mein ganzes Versagen in meinem ganzen Leben. Gottes Gnade ist größer als der Tod. Weil ich durch den Glauben an Jesus diese Gnade empfange, darf ich nun als Kind Gottes diese Dreistigkeit haben und bitten, vergebe mir meine ganze Schuld. Lösche meine ganzen Vergehen aus. Und Gott vergibt uns. Und er tut es sogar gerne. So wie David es in dieser ganzen Fülle der Sprache, die ihm damals zur Verfügung stand, schildert. Wasch deine Schuld von uns ab. Reinige uns. Wir werden weißer als Schnee. Das macht Gott. Die gerechte Strafe trifft Jesus und nicht mehr uns. Unserem Sterben folgt die Auferstehung und nicht der Tod. Wir werden ewig sein bei Gott. Es gibt Menschen, die haben ein sehr, sehr starkes Bewusstsein ihrer eigenen Schuld. Denen fällt es überhaupt nicht schwer, ihre eigene Schuld zu erkennen. Die fühlen sich irgendwie die ganze Zeit schuldig. Aber es fällt ihnen richtig schwer, Gottes Vergebung anzuerkennen. Weil es so schwer ist, zu glauben, dass Gottes Gnade wirklich größer ist als ihre Schuld. Und wenn du dazugehörst, dann möchte ich dir sagen, selbst David, der Ehebruch begangen hat, der vertuschen wollte, der einen Mord begangen hat, und er sagt von seinem Leben, seit meiner Geburt an war ich voller Schuld. Der betet genau das. Vergib mir meine Schuld. Und wir dürfen und wir sollen uns ein Beispiel an ihm nehmen. Jesus selbst fordert es im Vaterunser, genau uns, genau dich auf. Bete so, vergib mir meine Schuld. Und wenn du glaubst, dass das wirklich eine unverschämte Dreistigkeit ist, sowas zu beten, so zu Gott zu kommen, um Vergebung zu bitten, dann wirst du bei dem, was gleich kommt, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Der vierte Punkt, die Bitte um Freude. David schreibt weiter, lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Wenn die Bitte um Vergebung die Mutter aller Dreistigkeit war, dann ist das hier die Uroma aller Dreistigkeit. Es reicht David nicht, um die Auslöschung seiner ganzen Schuld zu beten. Nein. Sondern David bittet um Freude. Er hat richtig Scheiße gebaut und was bittet er? Gott, lass mich bei dir sein, ich will wieder aufblühen, ich will was Wohltuendes hören, schenk mir doch Freude, hilf mir. David hat die Boshaftigkeit seiner Sünde erkannt. Er fühlt dieses Schlechte wirklich nach. Er fühlt das Bittere, er schmeckt diese Bitterkeit, er erlebt die Folgen seiner Sünde. Die bleibt nicht ohne Folgen. Und er will nicht in dieser Sünde stecken bleiben, in diesem Herrschaftsbereich der Sünde. Denn David weiß, wenn er in dieser Lage bleibt, dann dauert es nicht lange und er sündigt wieder. David ist sehr, sehr ehrlich zu sich selbst und ich kann das 100% so nachempfinden und kann euch sagen, das ist so. Wenn wir in dieser verzweifelten Lage bleiben, dann sind wir richtig, richtig anfällig für weitere Sünde. Richtig anfällig, weiter Schuld auf uns zu laden. Also bittet er Gott darum, Freude und Wohltuendes zu erleben. Denn er weiß, wenn er seelisch verzweifelt bleibt, dann weckt das erneut die Sehnsucht nach einer schönen fremden Frau und öffnet der erneuten Sünde Tür und Tor. Aber wenn seine Sehnsucht nach Gutem, nach Schönem, nach Angenehmem, wenn die in Gott erfüllt wird, dann hat die Sünde viel, viel weniger Angriffspunkte. David bittet Gott also um ein reines Herz, um einen gefestigten neuen Geist, dass er ganz, ganz nah bei Gott sein darf. Er bittet Gott um Hilfe, dass Gott ihn bereit macht, ihm gerne zu gehorchen. Diese Weitsicht von David finde ich wirklich richtig genial. Er weiß ganz genau, dass er alleine gegen die Sünde keine Chance hat. Wie so ein kleines Kind. Stellt euch ein kleines Kind vor, dem es richtig schwer fällt, auf die Anweisungen seiner Eltern zu hören. Ich denke, die Eltern, die hier sitzen, werden sich das leicht vorstellen können, wie ihr Kind nicht auf die Anweisungen gehört. Das Verbotene für das Kind ist nämlich so, so verlockend. Also läuft das kleine Kind einfach auf die Straße, ohne zu schauen, und es wird angefahren. Also zieht das Kind einfach den Topf mit heißem Wasser vom Herd und verbrennt sich. Das kleine Kind ist nicht stark genug, aus freien Stücken auf die Anweisungen der Eltern zu hören. Zu verlockend sind diese ganzen Dinge und in einer heimlichen Minute, in der der Papa die Zeitung liest, da zieht es einfach den Topf vom Herd. David weiß aber, wenn dieses kleine Kind ganz nah bei seinem Vater ist, auf den Schultern seines Papas sitzt und der Papa mit diesem Kind spielt, mit ihm rumhüpft und das Kind vor lauter Freude gar nicht mehr aufhören kann zu lachen, in diesem Moment zieht das Kind keinen Herd vom Topf oder läuft über die Straße. Keinen, ja. Und so wünscht sich David, genauso wie dieses kleine Kind, auf den Schultern seines Papas zu sitzen, in der Nähe Gottes zu sein, von Gott erfüllt zu sein, Freude bei Gott zu haben. Die Hilfe Gottes, dass er ihm gerne gehorcht. Und Gott gibt das gerne. Es ist vielleicht die Uroma aller Dreistigkeit, das kann sein, aber es ist genau das, was Gott sich für unser Leben wünscht. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist. Er schüttet ihn aus in unsere Herzen. Und dieser Geist, es ist kein Geist der Furcht, der Angst, sondern es ist ein Geist der Liebe, der Besonnenheit und der Kraft. Und so dürfen wir, genau wie David, auch darum beten. Nach diesen ganzen schlechten Zeiten, wo uns unsere Sünde, dieses Bittere, noch im Mund der Nachgeschmack davon ist. Nach diesen schlechten Zeiten wieder gute Zeiten zu erleben und Freude bei Gott zu haben. Ich finde, das ist ein unglaubliches Privileg, was wir hier gesehen haben in dem Psalm, was David betet, diese vier Punkte. Dass wir so zu Gott kommen dürfen. Dass wir mit unserer ganzen Schuld, egal wie klein sie ist, egal wie sehr wir darunter leiden, einfach so voller Zuversicht zu Gott kommen dürfen. Und dass wir Gott begegnen dürfen. Dass wir keine Angst haben brauchen vor der Strafe, weil Gottes Gnade größer ist. Und dass Gott uns nach diesen schlechten Zeiten vergibt und uns wieder gute Zeiten schenkt, uns da rausholt aus unserer Last und gute Zeiten schenkt, gute Zeiten, in denen wir Freude, in denen wir Wohltuendes und in denen wir vor allem Gottes Nähe erleben dürfen. Zeiten, in denen wir wieder aufblühen dürfen. Wenn wir in unserem Leben Schuld auf uns laden, sei es jetzt durch Sex and Crime oder eben auch kleinere Vergehen, dann lasst uns die Begegnung mit Gott suchen. Lasst uns im Gebet unsere Schuld wirklich anerkennen und erkennen. Lasst uns vor Gott unsere Schuld bekennen und wirklich aufrichtig vor ihm sein. Auch wenn es richtig schmerzhaft ist, wenn es richtig hart ist. Es tut so, so gut, die eigene Schuld ans Licht zu bringen und sie Gott zu erzählen. Ein Geständnis abzulegen. Lasst uns Gott um Vergebung bitten und immer wissen, seine Gnade ist größer. Und lasst uns bei Gott Hilfe suchen im Kampf gegen die Sünde, damit wir nach diesen schlechten Zeiten wieder gute Zeiten erleben dürfen. Amen.